Sie alle haben einen Traum. Er tut alles, um sein Restaurant aus den roten Zahlen zu bekommen. Sie will sich im Gottesdienst wieder zu Hause fühlen, unbeschwert mitsingen und ihre Freundin umarmen. Das Brautpaar schreibt sie noch einmal, neu, die Einladungen zu ihrer Traumhochzeit. Hunderttausende gehen auf die Straße gegen Rassismus. Ich habe einen Traum, hat Martin Luther King gesagt 1963, dass alle miteinander geschwisterlich an einem Tisch sitzen werden. Guten Morgen und grüß Gott, liebe Hörerin, lieber Hörer. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der evangelischen Martinskirche in Pfullingen, am Fuße der Schwäbischen Alb, ein paar Kilometer südwestlich von Reutlingen. Noch sind die Kirchenbänke hier leer, große Nähe und gemeinsames Singen ein Risiko. Wie schön, dass Sie da sind, zuhören können und mitfeiern. Dass die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele sind, ganz egal, wer und woher sie sind, davon erzählt die Apostelgeschichte im Predigttext. Über Träume und den Glauben predigen Pfarrerin Ulrike Kuhlmann, Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heiduck und Pfarrer Hans-Martin Fetzer. Die Musik machen in diesem Gottesdienst Bezirkskantorin Bettina Meyer an der Orgel und Sebastian Fetzner an der Violine. Es singt Julia Hinger, Sopran, auch die Gemeindelieder zum Mitsingen für Sie zu Hause. Zu Beginn hören wir Violine und Orgel mit einer Sonate von Georg Friedrich Händel.
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Mit dem Wochenspruch begrüßen wir Sie sehr herzlich zum Gottesdienst am heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis.
Unter der Überschrift Apostel und Propheten geht es am heutigen Sonntag um alle, die als Boten Gottes zu den Menschen geschickt werden, um sie für Jesus Christus zu begeistern.
Wie begeistert man Menschen? Durch Charisma, durch eine gewinnende Ausstrahlung und vielmehr noch dadurch, dass Reden und Handeln übereinstimmen. Glaube muss überzeugend gelebt werden.
Darum bitten wir mit dem Lied »O Heiliger Geist, kehr bei uns ein« im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 130 zu finden. Wir singen die Strophen 1, 2 und 5.
Wir beten mit Worten aus Psalm 34 im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 718. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus aller ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Gott im Himmel und auf Erden, an diesem Sonntagmorgen kommen wir zu dir. Manche fröhlich, manche traurig. Manche kommen mit Lob und Dank, andere mit Fragen und Klagen im Herzen. Je länger die Corona-Pandemie dauert, desto schwerer ist es, geduldig und besonnen zu sein. So gerne würden wir wieder unbeschwert Normalität leben. Gott, du errettest aus aller Furcht. Du bist denen nahe, deren Herz schwer ist. Lass uns das immer wieder neu erfahren. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir auf dich vertrauen. Öffne unsere Herzen für dich, sodass wir dich aus ganzem Herzen loben können. Amen.
Wir hören die Arie »Ich will den Herrn loben alle Zeit« von Johann Nikolaus Hanf. Sie nimmt den Text des Psalms auf.
Ich will den Herrn loben.
Lesung aus dem ersten Johannesbrief im vierten Kapitel. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.
Wir singen vom Lied »Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht«, Nummer 401 im evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1 bis 4.
Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich habe einen Traum. Martin Luther Kings kurzer Satz aus seiner Rede von 1963 ist berühmt geworden. Er träumte davon, dass eines Tages aller Rassismus überwunden sein wird, dass sich Orte der Ungerechtigkeit und Unterdrückung in Oasen der Gerechtigkeit verwandeln. Er träumte davon, dass seine Kinder in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Sein Traum von damals bewegte seither unzählige Menschen, sich für Gerechtigkeit und gleiche Rechte für alle Menschen einzusetzen. Träume und Visionen motivieren mich. Sie setzen mich in Bewegung und geben mir Kraft, um mein Leben in die Hände zu nehmen und die Welt, in der ich lebe, zu gestalten. Sie geben mir ein Ziel vor für mein Tun und Lassen und auch für ein Aushalten und Dranbleiben. Wie notwendig es ist, nicht nachzulassen, für Gleichberechtigkeit und Gerechtigkeit die Stimme zu erheben, sehen wir zurzeit in den USA. Wieder wurde ein Mensch wegen seiner Hautfarbe getötet. Unruhen sind aufgeflammt. Denn die Diskriminierung Schwarzer ist durch den Tod von George Floyd auf tragische Weise zutage getreten. Martin Luther Kings Traum muss immer wieder neu geträumt und umgesetzt werden. Ich habe die Hoffnung, dass das friedliche Eintreten für diesen Traum Früchte zeigen wird. Ich habe einen Traum.
Sie geht jeden Sonntag in die Kirche, Ihre Kirche. Ohne Gottesdienst, findet sie, ist es nicht richtig Sonntag. Viele Sonntage war das nun nicht möglich. Sie hat sich im Internet die Online-Gottesdienste ihrer Kirchengemeinde angeschaut und freute sich, ihren Pfarrer oder ihre Pfarrerin und den vertrauten Kirchenraum zu sehen. Aber es war nicht das Gleiche, kein wirklicher Ersatz. Nun könnte sie wieder in die Kirche gehen, es gibt wieder Gottesdienste. Aber alles ist anders. Einmal hat sie es probiert, am Pfingstsonntag. Einerseits war es schön, wieder einmal in ihrer Kirche zu sitzen. Andererseits fühlte sie sich total unbehaglich. Mit Mund- und Nasenschutz, mit 2 Metern Abstand zu allen anderen in der großen Kirche. Sie kam sich verloren vor und unsicher. Und ein bisschen Angst hatte sie auch. Am meisten hat ihr das gemeinsame Singen gefehlt. Sie träumt davon, dass es wieder Gottesdienste gibt, in denen sie sich zu Hause fühlt. Sie träumt von einem Gottesdienst, in dem sie wieder aus ganzem Herzen mitsingen und frei atmen kann. Sie träumt davon, ihre Freundin zur Begrüßung zu umarmen und hinterher mit ihr zum Kirchencafé zu gehen, um noch ein wenig zu reden und zu lachen. Wann wird sie wieder die Vertrautheit und Nähe in ihrer Kirchengemeinde spüren? Wann wird sie wieder die Gemeinschaft erleben, die sie braucht und die ihr gut tut?
Ich habe einen Traum.
Er betreibt ein Restaurant. Das war schon immer sein Traum. Nach der Ausbildung zum Koch, nach Lehr- und Wanderjahren war es soweit. Er konnte ein Restaurant übernehmen. Er hat sich nach und nach einen Ruf aufgebaut. Letztes Jahr hatte er endlich das Geld zusammen, den Kredit bewilligt bekommen, um die Räumlichkeiten nach seinen Vorstellungen umzugestalten und alles auf den neuesten Stand zu bringen. Die Wiedereröffnung war ein voller Erfolg. Und dann kam die Corona-Pandemie und der Shutdown, Stillstand, Leere. Er fühlt sich wie gelähmt. All seine Energie, alles, was er investiert hat, war das jetzt umsonst? Und dann aufatmen. Er darf wieder öffnen, wenn auch mit weniger Plätzen. Wird er seinen Traum weiterleben können? Wird er es schaffen? Wird er irgendwann wieder aus den roten Zahlen herauskommen?
Ich habe einen Traum.
Sie hatten eine Traumhochzeit geplant. Die kunstvoll gestalteten Einladungskarten an ihre 120 Gäste sind längst verschickt. Mit der Pfarrerin hatten sie ein langes, intensives Gespräch zur Vorbereitung des Gottesdienstes. Das Catering war für den Festsaal bestellt, die Hochzeitsreise gebucht. 2 Familien fieberten diesem großen Ereignis entgegen. Wie schön, dass der Uropa mit seinen fast 100 Jahren das noch erleben kann und dabei sein wird, wenn seine Urenkelin heiratet. So hatten sie gedacht. Und dann kam Corona. Alles musste abgesagt werden. Der Traum von der Traumhochzeit ist zerplatzt. Welch eine Enttäuschung. Werden Sie das Fest zu einem anderen Zeitpunkt nachholen können? Doch wann werden Feste wieder möglich sein, wie man sie vor Corona gefeiert hat? Wird der Uropa das noch erleben? Sie sind verunsichert und enttäuscht. Wie werden Sie gemeinsam mit dem geplatzten Traum und der Enttäuschung umgehen? Wie wird die gemeinsame Zukunft aussehen? Werden Sie ein Herz und eine Seele bleiben? Wie viele Träume werden noch zerplatzen? Werden Sie Ihre anderen Lebensträume gemeinsam leben können?
Der Evangelist Lukas hat einen Traum, eine Vision, wie Leben in der Gemeinde aussehen könnte. Diesen Traum sieht er in der christlichen Gemeinde in Jerusalem erfüllt. Deswegen erzählt er in der Apostelgeschichte von diesem Idealbild einer Gemeinde. Hören Sie den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Apostelgeschichte 4.
Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig. Josef, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.
Lukas stellt das Bild seiner Traumgemeinde vor Augen. Alle leben in Harmonie zusammen. Sie teilen alles, was sie haben. Sie sind füreinander da, sodass niemand zu kurz kommt und niemand Not leiden muss. Weder seelisch noch materiell. Das klingt für mich, als erleben sie damals schon ein Stück Reich Gottes auf Erden.
Für mich klingt das eher zu schön, um wahr zu sein, zu ideal, zu paradiesisch. Manche Wissenschaftler bezweifeln ja, dass es damals wirklich so war. Sie legen nahe, dass Lukas hier eher seinen Wunschtraum, sein Idealbild von Gemeinde beschreibt. In der Realität funktioniert sowas doch nicht.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Christen in Jerusalem so oder so ähnlich zusammengelebt haben. Schließlich waren sie doch noch ganz nah dran an dem, was Jesus gelebt hatte. Er hatte sich den Armen und Benachteiligten zugewandt. Dem Evangelisten Lukas war das besonders wichtig. Immer wieder hat er in seinem Evangelium betont, dass Jesus zu denen gegangen ist, die am Rand der Gesellschaft standen. Er hat ihnen Hoffnung gegeben und gezeigt, dass Gott sie nicht vergessen hat. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer, hat er gesagt. Und so wie Jesus es vorgelebt hat, so wollten sie es in der Jerusalemer Gemeinde eben auch tun.
Ab und an etwas zu spenden, auch mal eine größere Summe, wenn ich mir das leisten kann. Klar, davon lebt Kirche, davon leben Hilfsorganisationen und Vereine. Aber all mein Hab und Gut zu verkaufen und loszulassen, ohne etwas in der Rückhand zu behalten, das wäre mir doch ein zu großes Risiko.
Gerade deshalb finde ich es faszinierend, wenn die Christen damals und später dann Bettelorden, Kommunitäten wie Taizé und Glaubensrichtungen wie die Hutterer und Mennoniten auf persönliches Eigentum verzichten. Ich finde es bewundernswert, wenn sie sich ganz in dieses gemeinsame Leben hineingeben, im Vertrauen auf die Gemeinschaft und auf Gott.
Ich denke, dass die Leute damals kurz nach Pfingsten einfach total begeistert waren. Von Gottes Geist erfüllt, bewegt und getragen, mit großen Idealen und Träumen und voller Elan und Dynamik. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen, so schreibt es der Evangelist Lukas. Diese Kraft heißt auf Griechisch Dynamis, verändernde Kraft, bewegende Kraft, ja geradezu Sprengkraft hatte dieser Glaube, von dem sie alle erfüllt waren. Er hat eine neue Dynamik in ihr Leben gebracht. Man muss sich das ja mal vorstellen. In der damaligen Gesellschaft, da war oben und unten eigentlich sehr klar definiert. Das Imperium Romanum gründete sich in weiten Teilen auf Großgrundbesitz, Sklaverei und Militärgewalt. Die Reichen und die Armen kamen normalerweise nicht zusammen. Und auch nicht Menschen unterschiedlicher Herkunft. In der christlichen Gemeinde war das komplett anders. Für die Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, änderte sich das Leben radikal. Was in der Gesellschaft des römischen Staates üblich war, galt unter den Christen nicht. Sie haben erlebt, dass sie alle ohne Unterschied zu dem einen Leib Christi gehören, wie Paulus es im Brief an die Galater schreibt. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus.
Zu Beginn hat das ja vielleicht ganz gut funktioniert. Aber das ging doch nur, weil sie in der Erwartung standen, dass Jesus bald schon wiederkommen würde, dass Gottes Himmelreich auf Erden anbrechen würde. Wenn ich nur für kurze Zeit planen muss, wenn ich nicht vorsorgen muss für den Ruhestand oder die Ausbildung der Kinder, dann kann ich mein Geld leicht weggeben.
Vielleicht war diese nahe Erwartung ein Grund, sich leichter von seinem Besitz trennen zu können. Und trotzdem, Lukas beschreibt eine Solidarität, die mich fasziniert. Wenn es auch nur annähernd so war mit dem gemeinschaftlichen Eigentum, erleben wir hier eine gelebte Nächstenliebe ganz im Sinne Jesu. Der hat den reichen Jüngling aufgefordert, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Und genau dem ist dieser Josef Barnabas gefolgt, der in dem Abschnitt als gutes Beispiel erwähnt wird. Er hat seinen Acker verkauft und der Gemeinde den Erlös zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise konnten die Armen, konnten Witwen und Waisen versorgt werden, sodass niemand Hunger leiden musste. So hatte es Gott ja im Zusammenhang mit dem Erlassjahr gefordert, denn es sollte keine Armen unter dem Volk Gottes, ja unter allen Menschen geben.
Aber auf die Dauer ist das doch utopisch, völlig realitätsfremd. Schon ein Kapitel weiter in der Apostelgeschichte erzählt Lukas selbst, dass es nicht immer eitel Sonnenschein war. Ein Ehepaar aus der Gemeinde, Hananias und Sapphira, haben so getan, als ob sie all ihren Besitz der Gemeinde schenken. Sie behielten jedoch heimlich einen Teil für sich und das hatte schlimme Folgen.
Ja, und die Jerusalemer Gemeinde bekam auch schon bald zu spüren, dass dieses Modell des Gemeinschaftseigentums so seine Tücken hatte. Als die Äcker und der Besitz verkauft waren, mit dem die Eigentümer Einnahmen erwirtschaftet hatten, und als der Erlös verbraucht war, gerieten die Jerusalemer Christen in finanzielle Nöte. Und dann waren sie auf die Hilfe anderer angewiesen. Paulus setzte sich für sie ein und bat bei seinen Reisen um Spenden für die Jerusalemer Gemeinde. Er forderte die anderen Gemeinden auf, solidarisch zu sein und die Christen in Jerusalem finanziell zu unterstützen.
Das Jerusalemer Modell hat auf Dauer nicht funktioniert. Aber die Kollektensammlung des Paulus zeigt, dass der Gedanke, sich gegenseitig zu unterstützen, bei den Christen damals ankam. Er wurde als gut und richtig beurteilt. Dabei kannten sich die Leute untereinander gar nicht. Die Christen in Korinth, Mazedonien und Galatien hätten ja sagen können, was gehen uns denn die in Jerusalem an? Die sollen doch selbst schauen, wie sie zurechtkommen.
Ja, sie haben mit ihren Spenden gezeigt, dass sie zusammengehören und füreinander verantwortlich sind. Auch heute brauchen Menschen, die in Not geraten sind, unsere finanzielle Unterstützung. Sie brauchen unsere konkrete Hilfe und unsere Gebete. Es gehört für uns als christliche Kirche einfach dazu, über unseren eigenen Tellerrand zu schauen und Menschen zu unterstützen, mit denen wir durch Jesus Christus eins sind. Wir hier in Pfullingen haben Partnergemeinden in Afrika und spenden für das Gustav-Adolf-Werk. Aber geschieht das nicht doch oft genug, dass wir nur um uns und unsere eigenen Befindlichkeiten kreisen und nur unsere eigenen Sorgen wichtig finden? Ist es nicht oft genug so, dass wir diejenigen völlig aus dem Blick verlieren, die unter ganz anderen Bedingungen als wir ihren christlichen Glauben leben? Christliche Kirchen und Gemeinschaften überall auf der Welt haben es schwer. Sie brauchen unsere Solidarität, unser Dranbleiben und unsere Gebete.
Weil wir durch unseren Glauben an Christus zusammengehören, sind wir weltweit füreinander verantwortlich. Ich denke, es ist im Sinne Jesu und seines Gebotes der Nächstenliebe, dass wir nicht nur andere Christen unterstützen, sondern alle Menschen, die Hilfe brauchen. Zum Beispiel, wenn eine Heuschreckenplage die Ernte in Ostafrika und Südasien vernichtet und große Hungersnot entsteht.
Füreinander Geld zu sammeln und damit Notleidende zu unterstützen oder gar vor Hungersnot zu bewahren, ist die eine Seite. Daneben finde ich es aber mindestens genauso wichtig, dass ich mich mit meinen Begabungen und meiner Zeit für andere einsetze. Nicht alle Menschen haben so viel Geld, dass sie großzügige Spenden machen können. Doch gerade jetzt, seit dem Shutdown der Corona-Zeit, beobachte ich große Hilfsbereitschaft. So hatten sich bei uns CVJM und Sportverein zusammengetan und nachbarschaftliche Einkaufshilfe organisiert.
Statt der gewohnten Besuche bei älteren Menschen nehmen Frauen und Männer im Besuchsdienst telefonisch Kontakt auf und werfen einen Gruß in den Briefkasten. Andere sind bereit, ihre Zeit einzubringen, um einzukaufen oder mit Menschen zu telefonieren, die einsam sind und einen Gesprächspartner suchen. Ich finde, das sind ermutigende Beispiele, dass Menschen die Not der anderen sehen und sich einsetzen, um zu helfen.
Und deshalb hoffe ich, dass diese Erfahrungen von Solidarität, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft, die wir seit März in besonderer Weise erleben, unser Zusammenleben in Zukunft noch stärker predigen. Wäre das nicht traumhaft, wenn die Liebe Gottes zu den Menschen jeden Tag ganz konkret in unserem Handeln erfahrbar würde? Mein Traum ist es, dass wir immer mehr erkennen, dass nicht das Anhäufen von Besitz unser Leben reich macht, sondern wenn wir erleben, dass wir einander wahrnehmen und Anteil nehmen an den Sorgen und Hoffnungen des anderen, dass wir füreinander einstehen und miteinander teilen.
Für mich ist die Gütergemeinschaft der ersten Christen ein starker Impuls, vertrauensvoll und zugleich verantwortlich mit unseren finanziellen Ressourcen umzugehen. Bedingt durch den Shutdown kommen auch auf uns als Kirche finanziell schwierigere Zeiten zu. 20% weniger Kirchensteuereinnahmen werden im Moment geschätzt. Wir werden sehr viel stärker überlegen müssen, was wir noch finanzieren können. Es ist nicht mehr alles machbar, was wir uns wünschen. Und auch auf Sicht fahren ist keine Option. Wir müssen Prioritäten setzen und dabei an die Zukunft denken. Eine Hilfe, ein Kriterium dafür findet sich von mich in unserem Predigttext. Jeder in der Gemeinde erhielt, was er nötig hatte. Was ist nötig? Was brauchen wir als Kirchengemeinde? Mittel- und langfristig in Zukunft? Was können wir auf später verschieben oder gar aufgeben? Das gibt uns den nötigen Gestaltungsspielraum. Mein Traum ist es, dass wir uns nicht von Sorgen und Befürchtungen bestimmen lassen, sondern dass wir unser Leben als Kirchengemeinde im Vertrauen darauf gestalten, dass Gott unsere Kirche baut und erhält, als seine Kirche, die für die Menschen da ist.
Ich träume von einer Kirche, die wie damals mit großer Kraft und Dynamik Jesus Christus verkündet, im Reden und im Handeln. Von einer Kirche, die Menschen begeistern kann für die gute Botschaft, dass Gott uns liebt und jeden und jede annimmt, wie er oder sie eben ist. Mein Traum ist eine Kirche, die für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit eintritt, in Europa und über seine Grenzen hinweg. Ich träume von einer Kirche, die nicht nur um sich selbst kreist, sondern sich gegen Ungerechtigkeit einsetzt und in allen Bereichen Anwältin der Schwachen und Benachteiligten ist.
Ich habe einen Traum, formulierte Martin Luther King vor 56 Jahren. Manchmal dauert es lange, bis Träume in der Realität Früchte tragen. Sein Traum ist immer noch längst nicht überall Realität geworden. Aber es lohnt sich, nicht locker zu lassen, sich dafür einzusetzen und dabei einen langen Atem zu haben. In den USA und bei uns erheben Menschen ihre Stimmen und setzen sich für die Überwindung der Diskriminierung ein. Auch ein neuer Marsch auf Washington ist in Planung. Möge er auf friedliche Weise zur Überwindung von Rassismus beitragen. Unsere Träume eines guten Miteinanders zu leben, dazu gebe Gott uns Kraft, Liebe und Vertrauen. Amen.
Wo ein Mensch Vertrauen gibt. Wir singen alle Strophen dieses Liedes, zu finden im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 638.
Wir beten. Gott, du Quelle des Lebens, wir bitten dich für alle, die von einer guten Zukunft träumen. Für alle, die die Gemeinschaft in der Familie, im Freundeskreis, im Verein und in der Kirchengemeinde vermissen. Für alle, die niedergeschlagen sind und die Einschränkungen durch die Pandemie kaum noch aushalten. Für alle, die in der Gastronomie und im Tourismus arbeiten und ihre Gäste so gerne wieder richtig empfangen würden. Für Hochzeitspaare, Konfirmandinnen und Konfirmanden, Jubilarinnen und Jubilare, die ihre Feier verschieben mussten und davon träumen, ihr großes Fest mit allen Gästen nachfeiern zu können. Für die Menschen, die in Kurzarbeit sind oder gekündigt wurden. Schenke ihnen Zuversicht, neue Möglichkeiten und Perspektiven, Unterstützung, Geduld und Durchhaltevermögen. Herr, wir rufen zu dir.
Gott, du Quelle der Hoffnung, wir bitten dich für die Notleidenden, die kaum wissen, wovon sie am nächsten Tag leben sollen. Wir bitten dich für die Menschen, deren Existenz zerstört wurde durch Krieg, Naturkatastrophen und Krankheit. Wir bitten dich für alle Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten und von einem Ort träumen, an dem sie in Sicherheit leben können. Wir bitten dich für alle Kranken, für ihre Angehörigen, für Ärzte und Pflegepersonal. Lass nicht zu, dass Not und Ängste sie lähmen. Schenk ihnen Kraft und Lebensmut. Wir bitten dich für alle, die in der Forschung nach Gegenmitteln gegen Covid-19 suchen. Leite sie mit deinem Heiligen Geist. Schenke ihnen Ideen, die zum Ziel führen. Herr, wir rufen zu dir.
Gott, du Quelle der Liebe, wir bitten dich für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft und weltweit. Hilf uns, unsere Welt nach deinem Willen mitzugestalten und für Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit einzutreten. Lass uns Solidarität mit denen zeigen, die in Bedrängnis sind und Not leiden. Schenke, dass die weltweite Empörung über Ungerechtigkeit und Diskriminierung dazu führt, dass ungerechte Strukturen verändert werden und dass endlich ein Umdenken stattfindet. Bewahre vor Gewalt und Eskalation. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, dass sie kluge Entscheidungen treffen zum Wohl der Menschen und verantwortungsvoll gegenüber der Schöpfung. Wir bitten dich für deine Kirche in ihren verschiedenen Ausprägungen und für alle Menschen, die sich in ihr engagieren. Schenke Kreativität und den Mut zu neuen Wegen. Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir daran mitarbeiten, schon jetzt ein Stück Himmel auf Erden erlebbar zu machen. Herr, wir rufen zu dir. Gemeinsam beten wir weiter.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und wie sie ausgesandt von dem Heiligen Geist, so schifften sie von dannen und verkündigten das Wort Gottes mit Freudigkeit.
gehen Sie in diesen Tag und in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.